Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast zur Energiewende.
Ja, liebes Publikum, wir servieren euch nicht nur die neuesten Batterieinnovationen, nein, wir diskutieren auch, in welchen Anwendungen Batterien überhaupt sinnvoll sind und wo vielleicht nicht. Und wenn euch das gefällt, was wir hier so machen, dann abonniert gerne den Podcast und bewertet ihn auch in eurer Podcast-App. Wir haben einen herausragenden Gast heute, und zwar Sebastian Braun, CTO von Helios Drive Systems. Grüß dich.
Hi, dankeschön.
Ja, Sebastian, bei E-Autos, da ist es mittlerweile so, dass, glaube ich, schon die meisten Hersteller verstanden haben, das wird in Richtung batterieelektrischer Antrieb gehen. Aber selbst in Deutschland, wo der Markt jetzt irgendwie ja nicht so ganz brummt, aber schon sich in diese Richtung entwickelt. Bei E-Motorrädern ist es noch völlig anders. Da liest man so von außen, das ist noch gar nicht so groß dieses Thema, was E-Motorräder angeht, beziehungsweise der Markt, kann man sagen, versagt da auch so ein Stück weit. Vielleicht erstmal ganz provokant. Zum Einstieg, wieso ist das deiner Meinung nach so, dass hier der Markt noch gar nicht eigentlich existent ist, groß für Elektromotorräder im Vergleich zu Elektroautos?
Also ich würde sagen, es liegt ganz stark an den großen Herstellern, die das abblocken. Die sind meistens aus Japan und die haben aktuell einfach aus meiner Sicht kein Interesse daran. Motorrad ist eine Nische, im Vergleich zum Elektroauto ist klein. Das ist ein sehr emotionales Thema und es ist technisch eine große Herausforderung. Also das heißt, die Hersteller würden ein großes Risiko eingehen, müssen relativ viel investieren und ob sie damit mehr verdienen, ist erstmal fraglich. Motorrad ist ein Hobby, das ist kein Alltagsgegenstand jetzt, das ist wirklich eine Sache, die mit Emotionen verbunden ist. Früher sind viele Moped gefahren und dann vom Moped aufs Motorrad.
Du hast es gerade schon angesprochen, dass das ein emotionales Thema ist oder auch ein Hobby für viele. Und da würde ich gerne nochmal reingehen, weil wir haben natürlich alle so ein Bild im Kopf von der Biker-Szene, durch Medien, durch Filme und so weiter gespeist. Da denkt man natürlich erstmal, naja, diese Kunden und batterieelektrischer Antrieb, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und da habe ich ein ganz witziges Zitat gefunden von offensichtlich einem Biker, der unter YouTube das kommentiert hat. Und ich zitiere, der hat geschrieben, für viele fühlt sich ein Motorrad, welches nicht schnurrt, eher wie ein Thermomix an. Kannst du das irgendwie kommentieren? Wie ist das? Sind da wirklich so viele Vorurteile gegenüber E-Antrieb oder ist das eigentlich viel diverser, dass es da durchaus auch Anknüpfungspunkte für batterieelektrische Antriebe gibt?
Ganz aktuell gibt es ein super Beispiel. Wir waren gestern testen. Ich habe einen LinkedIn-Post gemacht. Ich habe einen Kommentar unten drunter, wo jemand eben schreibt, hey, zum Motorradfahren gehört der Sound, weil ich höre auch keinen. Also Heavy Metal muss man auch laut hören, ja, sonst macht es keinen Sinn. Wenn man mal sowas ausprobiert hat überhaupt, und das haben die wenigsten, das ist auch ein Thema, ja, also wenn man die dann fragt, hey, bist du überhaupt schon mal sowas gefahren? Nee, warum? Ja, warum soll ich das machen? Das ist doch Quatsch. Ja, wie gesagt, das ist ja nur ein Thermomixer, da setze ich mich doch nicht drauf. Aber das fährt vielleicht super und das macht auch Spaß, ja. Und das ist eher eine Ergänzung oder einfach nur eine Alternative. Ja, ich kann aber auch alle verstehen. Ich habe selber auch ganz normale Verbrennermotorräder noch, ja. Die stehen bei mir eben nur rum, weil die muss man pflegen, warten, sich ein bisschen drum kümmern. Und das habe ich nicht die Zeit dazu. Dann elektrisch, okay, die Batterie muss geladen sein, das war's aber auch.
Kleiner Spoiler, liebes Publikum, ich habe absolut gar keine Ahnung von E-Motorrädern, auch von den Verbrennermotorrädern überhaupt nicht. Ich habe so ein bisschen eine Hoffnung, dass wenn die dann mal leiser sind und diese ganzen aufheulenden Motoren, auch im Übrigen für Pkw, irgendwann mal aufhören für die Elektrofahrzeuge, dann bin ich schon mal als Außenstehender sehr, sehr dankbar. Sebastian, jetzt fangen wir aber nochmal von vorne an. Du hast ja von den Herstellern eben gerade gesprochen. Welche Hersteller dominieren denn eigentlich den Markt heutzutage bei Verbrennerfahrzeugen, also die Verbrennermotorräder und jetzt den ersten Elektrofahrzeugen? Kannst du da mal so einen ganz groben Überblick geben, über welche Marken reden wir da?
Honda, Yamaha, Kawasaki, so BMW, KTM, das sind so die Platzhirsche. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, Stark und Zero haben eine Relevanz am Markt, ja. Ducati ist so ein Hersteller, der sehr bekannt ist, weil er eben ganz tolle, stylische Motorräder macht, so ähnlich wie eben Ferrari beim Auto ist Ducati beim Motorrad so eine Ikone. Über die hört man viel und spricht man, aber die verkaufen eigentlich gar nicht so viele Motorräder. Bei den Elektromotorrädern, da würde ich sagen, mittlerweile ist Stark Future aus Spanien der Marktführer. Die sind noch nicht so lange dabei, aber haben wirklich sehr, sehr viel investiert, sich ein super Team zusammengestellt und da tolles Motorrad auf die Beine bekommen. Zero Motorcycles aus den USA, die sind ja so ein Urgestein auch in der Szene. Ich glaube 2008 oder 2009 haben die angefangen. Dann gibt's so kleinere Hersteller wie Electric Motion aus Frankreich, die in einem speziellen Segment unterwegs sind, diesen Trailsport, also wo man über so Hindernisse hüpft.
Kannst du ganz grob mal sagen, wie viele E-Motorräder und wie viele Verbrennermotorräder so grundsätzlich in Deutschland verkauft werden? Jetzt mal so ganz grobe Nummer.
Zum Beispiel Stark, die werden so zwischen 10.000 und 20.000 dieses Jahr verkaufen, was in dem Segment, wo sie sind, nämlich im Offroad-Bereich, sehr viel ist. Man muss einfach sehen, Motorräder sind wenig geworden. Aber in dem leichteren Segment, also so Scooter, was früher 80er waren oder ein bisschen zu 125er, denke ich, steigt der Anteil stark.
Ich habe da so rausgehört, naja, die Großen, die treiben die Transformation nicht wirklich an, sondern es gibt im Prinzip immer so neue Akteure, die jetzt so aus dem Boden sprießen und dann auch wirklich die Technologie voranbringen und dann eventuell geschluckt werden oder vielleicht auch, die es dann doch auch gar nicht packen am Markt. Also das scheint alles noch relativ so am Anfang zu sein und sich erst zu ordnen. Aber gibt es denn so grundsätzlich, wenn man sich jetzt mal die Branche anguckt, Diskussionen, wie man eine Transformation zu weniger Emissionen hinbekommt oder ist das eigentlich gar kein Thema derzeit?
Theoretisch ist es ein wichtiges Thema, weil ja die Verbrenner immer engere Regularien haben. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand ein neues Motorrad auf den Markt bringen will, wird es immer komplizierter für den. Und das macht es dann auch wieder für kleinere schwierig. Also es kann auch dazu führen, dass praktisch nur noch irgendwann die richtig großen Firmen Verbrenner bauen können, die du zulassen kannst, weil die diese Regularien erfüllen. Die können die Schadstoffemissionen reduzieren. Unter anderem müssen sie auch die Lautstärke reduzieren jedes Jahr. Das kann auch sein, dass sich nachher so ein Motorrad, zu Deutsch gesagt, scheiße anhört, ja, wenn man da eben so lange dran rumbasteln muss, bis das die Maximaldezibelzahlen da erfüllt. Und ein Elektromotorrad ist eben leichter durchzubringen einfach.
Wir müssen am Anfang von diesem Podcast tatsächlich mal die Segmente innerhalb der E-Motorräder oder grundsätzlich den Motorrädern mal unterscheiden. Jetzt habe ich gehört Shopper, Touring, Sportfahrzeuge. Das sind ja alles sozusagen Motorräder. Ich denke eher an die E-Roller. Ich war neulich mal in Barcelona. Da sind schon super viele E-Roller unterwegs. Darüber reden wir heute nicht. Angeblich ist es jetzt bei den Motorrädern so, die sind schwerer zu elektrifizieren. Sebastian, jetzt unterscheide doch mal bei diesen drei Segmenten Touring, Sport und Shopper. Welche dieser Segmente bietet sich denn gar nicht oder am ehesten für eine Elektrifizierung an?
Ja, das ist lustig. Eigentlich aus meiner Sicht bietet sich am ehesten der Shopper an, weil der die schlechteste Performance hat und von Haus aus schon das schwerste und größte Motorrad ist. Aber da passt ja emotional nicht zusammen. Und bei den anderen zweien, Touring und auch so, ich sag mal, wenn jemand sich urban bewegt, aber auch dann mal rausfahren will, eine Tour machen in den Wald oder irgendwo hin, das ist realistisch. Im Sportbereich ist es eben so, wenn man so ein Supersportbike anguckt, das hat 200 PS Leistung mindestens, ja, das kann 300 km/h fahren und je nachdem, wie groß der Tank ist, kannst das auch 200-300 Kilometer. Gut, aber die andere Seite ist, das macht eigentlich keiner, ja, weil das ist ein bisschen unbequem auf so einem Motorrad. Ja, da sitzt man so zusammengefallen drauf und auf der Autobahn da 300 die ganze Zeit lang fahren, ist auch nicht so ganz typisch. Aber trotzdem, die sind am schwersten aus meiner Sicht zu elektrifizieren.
Ja, dann bleiben wir mal bei den Szenarien. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, so Touring und wenn man vielleicht irgendwie Ausflug machen will am Wochenende, dann mal rausfahren. Nehmen wir mal an, man will jetzt durch Schwarzwald fahren, da so eine Tour machen. Das ist ja schon recht herausfordernd. Man fährt relativ viel bergauf, viele Serpentinen und so weiter. Was schafft denn da heutzutage jetzt so ein batterieelektrisches Motorrad? Welche Reichweite ist denn da realistisch?
Also ich würde sagen, Schwarzwald ist sogar ein super Beispiel, weil da braucht man gar nicht so viel Energie, wie man denkt. Gibt zwar viele Kurven, man beschleunigt auch und dann hat man wieder die Phasenkurven. Man kann theoretisch bergab ein bisschen regenerativ was machen. Also ich denke, im Schwarzwald kann man eigentlich eine richtig schöne Tour schon machen, ist aber abhängig vom Fahrstil und auch ein bisschen vom Motor, das man wählt. Mit Zero, die haben Motorräder, die bis zu 300 Kilometer Reichweite haben, laut Hersteller. Für so eine Schwarzwaldtour würde ich eher sagen, okay, das sind vielleicht 250. Es gab dann noch einen italienischen Hersteller, Energica, und die waren eigentlich Vorreiter. Die haben ein Modell gehabt mit auch 400 Kilometern Reichweite. Also man nennt es auch oftmals Adventure, ja, also wo man so ein bisschen vielleicht auch mal einen Schotterweg langfahren kann und ein bisschen bequemer drauf sitzt, so dass man eben nicht gleich Rückenschmerzen hat.
Wie stellen sich die Hersteller bei E-Motorrädern das Laden denn vor? Kannst du uns da mal so einen Überblick geben, wie lange dauert das? Was für Laderaten sind da so Standard und vor allem welche Stecker, wie kommen die da zum Einsatz? Kann ich bei einer normalen E-Pkw-Ladesäule tanken?
Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also meistens die kleineren Motorräder oder leichteren, die haben da nicht die Möglichkeit aktuell. Bei manchen hat man auch gar keinen Lader an Bord oder irgendwie, das ist extern, ja, um das Motorrad leicht zu halten und weil man eben relativ wenig Platz hat. Achso, Lighting Motors und Damon aus Amerika gab es noch, aber das sind kleinere Hersteller, die so richtige Sportmotorräder bauen wollen. Dort kann man dann auch DC laden, ja, also mit mehr als 25 kW. Und die Batterien sind ja meistens so im maximal 20 kW, also Laderate wäre dann eben ein bisschen über 1C. Aktuell noch wenige Motorräder, die das können.
Ja, aber woran liegt das denn eigentlich? Weil ich meine, jetzt bin ich ein Hersteller von so einem Touring-E-Motorrad und möchte natürlich, dass das auch genutzt wird. Logisch, da kommt es natürlich auf Schnellladen eigentlich sehr stark drauf an. Insofern verstehe ich es nicht ganz, wenn man dann die Infrastruktur da nicht nutzen kann, ist natürlich katastrophal. Im schlimmsten Falle kann ich nur AC laden. Das weiß jeder E-Pkw-Besitzer. Das ist keine gute Lösung. Wie stellst du dir das vor in den nächsten Jahren? Wird das alles kommen oder stagniert da der Markt? Oder woran liegt es genau?
Man braucht eine richtig hohe Energiedichte. Und ihr wisst, okay, je höher die Energiedichte, umso niedriger die C-Raten. Theoretisch, ich könnte jetzt, wenn ich an einen 200 kW-Lader hingehe, könnte ich ja mit 10C laden, aber das kann die Batterie eben nicht. Ja? Also das ist zum einen, denke ich mal, limitierend. Dann, wie gesagt, die Komponenten einfach ins Motorrad zu bringen. Selbst der Ladestecker ist ja schon ein Problem am Motorrad. Der ist ja groß. Das könnt ihr euch vielleicht so, habt ihr im ersten Moment nicht so auf den Schirm, aber so ein Stecker ist ja relativ groß. Und auch, wo der reinkommt, dahinter. Und am Motorrad ist echt wenig Platz. Ja, und dann das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach gucken muss. Ja, aber prinzipiell sehe ich es auch so, ja, wenn man die Batterie nicht wechseln kann, schnell, dann sollte man wenigstens schnell laden können.
Ja, jetzt haben wir schon viel über die Herausforderungen von E-Motorrädern gesprochen. Kannst du vielleicht erst nochmal so die Vorteile, die du siehst, gegenüber den Verbrenner-Pendants zusammenfassen?
Muss sich um nichts kümmern. Ja. Man muss die Kette schmieren, wenn sie einen drauf ist, wenn ein Riemen ist, muss man gar nichts machen. Muss eben gucken, dass das Ding geladen ist irgendwie. Ja. Oder wenn ich es transportieren muss, ja, ich stelle es in meinem Transporter rein oder nehme es im Wohnmobil mit, da stinkt nichts. Da schlafe ich vielleicht auch drin, ja, das ist relativ unangenehm, kann ich euch sagen, ja, wenn das da nach Benzin die ganze Zeit stinkt. Ein großer Vorteil ist, dass es einfach sehr einfach zu fahren ist. Ja, man hat keine Kupplung, keine Gänge, man kann sich aufs Wesentliche konzentrieren, was bedeutet, dass man viel entspannter ist, weil man mental irgendwie einfach mehr Rechenleistung für andere Sachen zur Verfügung hat. Man hat eine sehr direkte Steuerung, ja. Bei einem Motorrad herkömmlich, ein bisschen anders als beim Auto. Man muss da oft auf Drehzahlbereiche achten, dass man im richtigen Moment schaltet. Und dies und das, das braucht man da eben nicht. Ein anderer Vorteil, den vielleicht viele auch nicht sehen, aber der ganz gravierend ist, aus meiner Sicht, ist die Akzeptanz der anderen im Straßenverkehr oder bei Fußgängern oder wo auch immer. Das Ding macht keine Geräusche. Es ist wie ein Fahrrad, ja. Da gibt's kein Öl, da kann nichts passieren, wenn man aus Umfeld oder so. Wenn du irgendwo in der Stadt unterwegs bist und fährst auf dem Bürgersteig hoch oder so, stellst das dahin, das ist irgendwie akzeptierter. Ja, habe ich das Gefühl. Ja, du bist viel sicherer unterwegs.
Einen anderen Vorteil, den du jetzt ein bisschen unterschlagen hast, ist ja das Rekuperieren. Wir wissen aus vergangenen Podcasts, dass es da bei E-Bikes ein paar Schwierigkeiten gibt, dass das sehr oft nicht eingesetzt wird. Jetzt habe ich einen ganz tollen Podcast gehört, wo man tatsächlich bei Sportbooten, also bei Segelbooten, tatsächlich mit dem Wind fährt und dabei mit der Schraube rekuperiert. Wie ist denn das bei E-Motorrädern? Da nehme ich doch mal an, dass man auch hoch und runter fährt im Gebirge. Kann man da rekuperieren?
Ja, kann man. Also man kann auch relativ stark rekuperieren. Ja, das hängt ein bisschen von der Batterie ab, vom BMS. Der Motor kann genauso viel Energie in die eine Richtung erzeugen, wie er in der anderen aufnehmen kann, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Da das beim Motorrad mit dem Hinterrad verbunden ist und wenn man stark bremst, man eher das Vorderrad belastet, gibt es da einen gewissen, ich sag mal, Maximalwert. Also ja, man kann rekuperieren. Der echte Betrag, was da wieder zurückkommt, ist aber relativ gering, zwischen 3 und 5%, je nach Strecke.
Ein auch sehr emotionales Thema, kann ich mir vorstellen, bei vielen Motorradfahrern ist natürlich die Geschwindigkeit. Kannst du uns da mal eine Hausnummer nennen, so welche Höchstgeschwindigkeit ist denn so im oberen Segment, also bei diesen Sportmaschinen, denn derzeit mit E-Motorrädern möglich?
Lighting, die haben ihr Supersportmotorrad auf die Straße gebracht. Das konnte über 320 km/h schnell fahren. Man kann da richtig Leistung reinpacken. Das ist gar kein Problem. Ja. Da kann man mehr, also fast mehr als beim Verbrenner umsetzen. Nochmal zurück zum Offroad zum Beispiel, die Stark. Die stärksten Verbrenner haben vielleicht 65 PS in dem Segment und das hat 80. Also, und fährt auch schneller und beschleunigt schneller und ja, ist schon krass, was da geht.
Jetzt können wir uns aber vorstellen, dass Elektromotorräder wahrscheinlich schon deutlich teurer sind, so als die Verbrenner-Pendants. Kannst du uns da mal irgendwie einen Rahmen sagen, wie viel macht das denn aus, so diese Lücke? Und hat sich da in den letzten Jahren, so wenn so neue Akteure irgendwie auch auf den Markt kamen, hat sich da was getan, so positiv bei der Preisentwicklung? Oder ist das einfach noch sehr weit auseinander?
Letztendlich macht nur die Menge den Preis. Das ist traurig, aber wahr. Machst du eine große Stückzahl von irgendwas, spielt es eigentlich fast gar keine Rolle mehr, wie innovativ oder so das ist, sondern das wird günstig. Und da wir ja vorhin schon darüber gesprochen haben, dass die Stückzahlen eher klein sind und die großen Hersteller nicht loslegen, sind die Kosten einfach hoch für diese geringeren Stückzahlen. Wenn man jetzt aber guckt, jetzt gehe ich wieder auf Stark, weil die sind das positive Beispiel, die hat wirklich jedes Ding umgedreht und das auf Elektro gemünzt. Und ist jetzt erfolgreich und ist in einer relativ großen Stückzahl. Und das Motorrad ist preislich auf dem gleichen Niveau wie eine KTM, sogar ein Stück günstiger. Bietet mehr Leistung, hat ein super Fahrwerk, tolle Komponenten, also ist preislich voll konkurrenzfähig. Zum Beispiel so eine Enduro, so ein Offroad-Motorrad, das kostet so Pi mal Daumen um die 10.000 Euro. Die Stark bewegt sich da mit 10.000 bis 11.000, die ist ungefähr auf dem gleichen Level.
Wie ist es denn ganz grundsätzlich jetzt bei der Entwicklung von solchen E-Motorrädern? Werden da im Prinzip diese ursprünglichen Plattformen genutzt, die eigentlich für Verbrenner ausgelegt sind, und wird dann versucht, irgendwie Batterie, Elektromotor und so weiter da reinzubringen und den Rest halt rauszuwerfen? Oder wird das wirklich komplett neu entwickelt, das Ganze?
Wenn man es richtig machen will, ja, dann muss man das komplett neu entwickeln. Das haben auch Zero und Stark erkannt, die haben das auch so gemacht. Es gab und gibt immer noch viele andere, die eben denken, komm, ich habe doch das könnte da reinpassen, ich mache ein paar Modifikationen und dann wird das schon was. Aber das sind einfach Kompromisse und dann wird das Fahrzeug schlecht. Deswegen haben wir gesagt, das ist ein bisschen unser Geschäft so, dass wir so Antriebssysteme eben anbieten, ja, wo du eine ganzheitliche Lösung jemanden anbieten kannst, der das dann ein bisschen customized machen kann.
Dann sprechen wir doch genau darüber, über Antriebssysteme bei E-Motorrädern. Gib uns doch mal einen Überblick, wie das im Gegensatz zu E-Pkw aussieht. Wo sitzt eigentlich von oben betrachtet, wie gesagt, ich bin ein absoluter Outsider, wo sitzt da genau die Batterie bei diesen Fahrzeugen? Und was ist so der ganz große Unterschied zwischen E-Pkw und E-Motorrädern, wenn man den Drivetrain, die Antriebseinheit da anschaut?
Beim E-Pkw hast du ja meistens jetzt irgendwo die Batterie im Fahrzeugunterboden integriert. Dann hast du typischerweise irgendwo einen oder mehrere Motoren mit einem Getriebe dran, aber eben kein Gangstufen, sondern meistens einer fixen Übersetzung. Hast dann deine Gelenkwellen und die gehen irgendwie an die Räder. Beim Motorrad ist es so, du hast einen Motor, der befindet sich meistens in der Nähe von der sogenannten Schwinge, also hinten, das Rad ist an so einer Hinterradschwinge befestigt, die hoch und runter federn kann. Und in der Nähe davon befindet sich der Motor, wo diese Schwinge festgeschraubt ist, um dann die Kraft mittels einer Kette oder eines Riemens aufs Hinterrad zu übertragen. Dann gibt's die Batterie, dann gibt's den Motorcontroller oder Inverter, dann gibt's auch eine VCU meistens. Und je nachdem, gibt es einen Onboard-Lader oder nicht. Also wenn man es richtig machen will, probiert man möglichst viele Sachen zu integrieren, also den Motorcontroller mit dem Motoren zu verheiraten, damit man ein bisschen Platz spart und vielleicht Gehäuse und Gewicht. Die Batterie sitzt meistens sehr zentral im Motorrad. Ungefähr, wenn ihr vorstellt, zwischen Vorderrad und Hinterrad, so in der Mitte, meistens eher leicht nach vorne versetzt. Wenn du dieses vertikal ungefähr vorstellst, würde ich sagen, beginnt sie so in der Höhe von der Mitte vom Rad, ab da nach oben. Ja? Und man probiert, je nachdem, wie sich das Motorrad fahren soll, die Batterie entweder ein bisschen tiefer reinzukriegen oder sie tatsächlich auch relativ hoch oder mittig zu platzieren, weil das dann gewisse Fahreigenschaften ändert. Und da ist es einfach so, dass je nach Typus das Motorrad, ich sag mal, besser in die Kurve reinfällt, sag ich jetzt mal so, ja, je nachdem, wo die Batterie ein bisschen ist. Weniger ist manchmal mehr. Man probiert dann echt das zu reduzieren, weil einfach kein Platz ist, ja. Das ist der große Unterschied zum PKW.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne jetzt natürlich nur die Verbrennermotorräder. Da kann man an den Tank relativ schnell ran, sitzt aber wahrscheinlich genau da, wo der Schwerpunkt sozusagen in der Kurve sitzen muss. Jetzt interessiert mich natürlich, wenn das gesamte E-Motorrad deutlich schwerer ist, wie das Fahrgefühl gerade in der Kurve ist. Da ist es dann wirklich mal wichtig. Jetzt beim E-Pkw habe ich auch noch nicht so ganz verstanden als Fahrgefühl, naja, ob das ganze Fahrzeug schwerer ist oder leichter. Ist gar nicht so entscheidend, vielleicht für die Reichweite natürlich, aber jetzt fürs Fahrgefühl gar nicht mal so. Bei E-Motorrädern ist das komplett unterschiedlich, oder? Da ist es entscheidend, wo der Schwerpunkt ist, oder?
Also nicht nur, wo der Schwerpunkt ist, sondern auch, wie du gesagt hast, richtig, das Gewicht vom Motorrad. Und ich würde auch ein bisschen korrigieren, beim Fahrzeug, PKW, ist es auch wichtig, wie schwer das ist. Nur da gab es eine Entwicklung über die letzten Jahrzehnte, dass niemand mehr darüber spricht. Ja, die sind automatisch immer schwerer geworden. Auch Verbrenner ist jetzt ganz typisch, dass ein Fahrzeug fast 2 Tonnen wiegt. Das ist ganz normal, ja. Dass deswegen aber größere Bremsen und so, was da alles dazugehört, du merkst es eben nicht, wenn du normal mit dem Ding fährst. Wenn du dich sportlich bewegen willst, dann merkst du schon, okay, Gewicht ist Gewicht. Physik gilt für Fahrzeuge mit 4 Rädern, genau wie für mit 2 Rädern. Also wenn du mit einem hohen Gewicht in eine Kurve reinfährst, dann will das viele Gewicht auch nach außen, wird schwieriger. Ja? Wenn du einen Berg hoch willst, musst du eben mehr schieben und einen Berg runter musst du mehr bremsen. Und beim Motorrad ist es so, dass du, wenn es wirklich richtig schwer ist, fährt das nicht schön. Ja? Das ist wirklich so. PKW wiegt 2 Tonnen, sage ich jetzt mal. Der Motor, der da drin ist, wiegt vielleicht 30 Kilo oder so. Der Rotor, der da drin ist, wiegt vielleicht 10 Kilo so. Also 10 Kilo zu 2 Tonnen ist jetzt, kann man vernachlässigen. Beim Motorrad ist vielleicht der Rotor 5 Kilo, Getriebe ein bisschen dran, drum und dran so. Und das ganze Motorrad wiegt 100 Kilo zum Beispiel jetzt mal. Ja. Das Verhältnis ist ein ganz anderes. Ich habe eine Masse, die sich da drinnen bewegt. Und die Masse, auch wieder ein bisschen Physik jetzt, die will eigentlich nicht, wenn sie sich da dreht, das will sich nicht ändern, die Bewegung. Das will jetzt nicht in die Kurve reinfahren, ja? Oder das will auch nicht wieder, wenn es in der Kurve liegt, das will auch eigentlich nicht wieder hoch, sondern das will einfach nur so bleiben, wie es ist. Und beim Verbrenner hast du viele Bauteile, die sich bewegen. Der Kolben geht hoch und runter, die Kurbelwelle dreht sich, da ist ein Kupplungskorb dran, dann die ganzen Getriebezahnräder, viele Sachen. Und die machen das Gefühl, das ist schwer. Weil das will nicht einlenken. Obwohl es eigentlich leichter ist. Also wenn du das Motorrad fährst, es fühlt sich nicht schwerer an. Manchmal auch leichter. Es fährt sich einfacher. Wenn du es schiebst oder eine Treppenstufe hochheben willst, dann merkst du wieder, okay, das ist aber doch gar nicht so leicht. Das ist auch ein bisschen Aha-Effekt. Weil du fährst das und dann, wenn du es irgendwie auf den Ständer oder so merkst, das ist aber schwer. Was fährt sich nicht so? Das ist tatsächlich so. Das kann ruhig ein bisschen schwerer sein, fühlt sich trotzdem nicht so an.
Jetzt kommt noch ein Mythos von jemandem, der wirklich gar nicht in der Materie ist. Wenn ich mir mal so ein Verbrennermotorrad anschaue, dann ist ja im Prinzip alles, wo du drauf sitzt, Motor, Tank und sozusagen Getriebe. Ich habe mir so vorgestellt vor diesem Gespräch, ein E-Motorrad hat ja sozusagen weniger von diesem Motor. Das heißt also, es könnte mehr Batterie verbaut werden, dementsprechend sozusagen vielleicht das Ganze im Volumen her gleich bleiben. Stimmt das?
Das ist tatsächlich so. Der Motor ist kleiner und man benutzt das Volumen eben einfach für die Batterie. Als wir oder ich mal angefangen habe, Motorräder zu bauen, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir haben Batterien überall hingestopft. Überall. Ja, seitlich noch, da wo der Auspuff war. Jede Ecke wurde da mit zugepflastert. Ja. Und so ist es tatsächlich jetzt auch. Man probiert die Form der Batterie auch so zu machen, dass du möglichst viel Platz ausnutzen kannst.
Jetzt aber trotzdem die Folgefrage, wenn man so leicht an diese Batterie rankommt, man sitzt ja förmlich drauf, kommt doch gleich der Gedanke, naja, dann machen wir ein Swapping-System mit Standardbatterien. Das ist offenbar aber nicht bei euch jetzt in der Diskussion, wenn man an Touring, an Sport und an Chopper denkt. Da gibt es keine Swapping-Systeme irgendwie, oder?
Nein, gibt's nicht. Swapping, ja, das macht Sinn in speziellen Bereichen, besonders, denke ich, beim Scooter. Dort ist es auch sehr, sehr beliebt, auch in Asien. Also die haben sich einfach gesagt, okay, wir standardisieren da was. Das hat den gleichen Stecker, die Kennkommunikation. Ja, ist kompatibel, dann kann man sowas machen. Bei größeren Motorrädern, die sind einfach so speziell, die Formen der Batterie. Batterie ist meistens ganz schön umschlungen von irgendwelchen Elementen, Rahmen oder irgendwie und meistens auch schwer. Wenn du jetzt vorstellst, so 30 Kilo oder 50 Kilo irgendwo rausheben, irgendwo reinstecken, sollte möglichst vielleicht nicht runterfallen in den Dreck noch oder auf deinen Fuß, ist einfach nicht so praktikabel. Für manche Anwendungen macht es vollkommen Sinn. So leichte kleine Sportmotorräder, auch wieder eher Offroad-Bereich oder Rennmaschinen vielleicht auf irgendwelche speziellen Geschichten. Ja, da macht das Sinn, wird aber nicht standardisiert, weil du das Motorrad eben ohne Kompromisse bauen musst. Und wenn du, die Wechselbatterie ist schon ein Kompromiss.
Dann gucken wir mal nochmal ein bisschen mehr in die Batterie rein, in die Zellchemie. Man denkt sich natürlich bei E-Motorrädern, ja okay, da muss unbedingt NMC rein, das Energiedichte. Jetzt sehen wir beim E-Auto-Bereich LFP, die holen immer weiter auf. Da gibt es wahnsinnig viele Neuentwicklungen, sodass die auch grundsätzlich mehr Einzug da auch bei E-Autos erhalten. Siehst du diesen Trend bei E-Motorrädern auch oder ist das absolutes NMC-Gebiet?
Ich denke, beides hat seine Berechtigung. Ja, LFP kommt, aber nicht für sportliche Applikationen. Das ist für den Scooter, vielleicht auch für ein irgendwann kleineres Motorrad, was auch wahrscheinlich sportlich fährt, ja, weil das gar nicht so schwer ist. Die Reichweite dann eben relativ begrenzt, vielleicht nur so 60 bis 100 Kilometer im urbanen Bereich, aber eben günstig, ja, die vielen Vorteile, die es hat, sicherer und so weiter, haben wir schon bei euch gelernt. Aber was konkurrenzfähige Produkte für richtige Motorradliebhaber oder Fahrer angeht, denke ich, geht an NMC nichts vorbei. Und da ist jetzt auch so, dass man sagen muss, okay, man kann ja richtig hohe Energiedichten erreichen, nur man kann es aktuell noch nicht so sicher. Ja, und auch nicht von Kosten her kriegt man das hin. Und deswegen ist der Trend meiner Meinung nach hin zum Semi-Solid-State-Geschichte und dann irgendwann Solid-State, dass du dann wirklich auch richtig hohe Energiedichten da reinpacken kannst. Wir arbeiten auch jetzt schon etwas länger mit solchen Zellen, wo du aktuell, also wir haben Batterien, wo wir schon über 350 Wattstunden pro Kilogramm haben. Und LFP wird aber wirklich interessant auch für diese Low-Cost-Varianten, weil du eben Stand jetzt auch schon mit knapp 200 Wattstunden pro Kilogramm was auf die Beine kriegst. Das einfach für manche reicht, ja. Und dann ist es gleich wie beim Auto. Hat ja auch am Anfang jeder gesagt, ja, was willst du damit? Da kannst du in den Keller reinstellen, den Kram. Und heute fahren die Autos auch sportlich damit.
350 Wattstunden pro Kilogramm, da hast du jetzt gerade eine Zahl genannt. Jetzt spätestens musst du sagen, was macht ihr genau? Was für Zellen sind das? Und reden wir da tatsächlich auf Pack- oder Zellebene?
Das sind Reliant Semi-Solid-State-Zellen. Das ist auch eine Business-Unit bei uns und die verwenden wir einfach am Helios-Antriebssystem. Das sind Pouchzellen aktuell. Wir haben auch noch mehr. Wir haben bis 368 Wattstunden pro Kilogramm jetzt. Die Sache ist eben die, auch von anderen Herstellern gibt es jetzt vermehrt Zellen, die in diese Richtung gehen. Das Spannende ist eben, wenn das jemand schafft in einer größeren Serie, sind wir wieder bei den Stückzahlen, dann ist das auch nicht teurer wie reine flüssige Elektrolyte, ja. Aber eben sicherer. Also, weil ihr wisst, wenn jetzt irgendwas Lithiummetall oder was, dann ich denke, das wird sich wirklich aufteilen. Also man wird dann die Hochenergiedichten haben. Das sind die ganzen Sportmotorräder oder wo es auf Reichweite ankommt, das, was ihr am Anfang angesprochen habt, eine Tour machen, dann kannst du irgendwann 500, 600 Kilometer fahren, dann spricht keiner mehr über die Reichweite, das ist dann weg das Thema, so wie beim Elektroauto ja theoretisch jetzt auch schon, ja. Außer diese Bedenkenträger, die dann denken, ja, aber einmal im Jahr will ich jetzt vielleicht, wenn meine Frau doch sich ja sagt, da 1300 Kilometer fahren an einem Tag, wo ich aber dann praktisch auf Zahnfleisch ankomme, braucht ja keiner. Ja, aber das wird's geben und das andere wird's geben, dass es einfach eine breite Masse gibt, die ganz einfach irgendwo hinfahren wollen, billig. Da passt LFP dann.
Ja, super spannend zu hören. Das scheint ja gerade so eine Phase zu sein, so in der gesamten Branche, in der noch sehr viel geht, also noch sehr viel Möglichkeiten und Wege so offen sind und vielleicht auch ausprobiert wird. Wir werden das natürlich weiter begleiten. Jetzt die letzte Frage, die wird Patrick vielleicht ein bisschen ärgern, aber ich frage mich, wenn das dann doch so viel auch mit Emotionen dieses Thema so aufgeladen ist, gibt es denn Hersteller, die diesen Sound von einem Motorrad auch bei einem E-Motorrad irgendwie nachbilden oder sowas? Gibt es sowas oder wird da gar nicht drüber nachgedacht?
Also das gibt's auch selbst. Ich oder wir haben in der Vergangenheit schon sowas ausprobiert und gemacht und am Anfang auch ein bisschen da gedacht, ja gut, das macht vielleicht Sinn, aber ganz ehrlich, da muss man selbstbewusst sein und einfach sagen, hey, das ist ein Elektromotorrad, das ist der Klang, das hat ja auch einen Klang, das ist einfach nur leise, aber es gibt ja auch ein Geräusch. Und alle, die probieren, einen Verbrenner zu simulieren mit einem Elektro, sind meiner Meinung nach auch einfach auf dem falschen Weg. Ja, die sagen eigentlich selber, dass ihr Motorrad ja nicht so gut ist und die geben den anderen ja Wasser auf die Mühle. Also wir haben das auch ganz schnell eingestampft. Es gibt vielleicht ein oder zwei Sachen, wo es aus Sicherheitsgründen irgendwie ein Geräusch machen könnte. Aber okay, man hat ja eine Hupe. Gibt's ja auch noch, ja. Und die kann man ja auch benutzen.
Ja. Ja, Sebastian, herzlichen Dank für den Überblick, den du hier uns über dieses völlig neue Thema im Podcast gegeben hast. Liebes Publikum, auch an Sie herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sind wieder am nächsten Sonntag für Sie da. Schalten Sie da auch wieder ein und empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Ciao.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehl uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.